Ja, und damit herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für diesen 1. August zu hören bei Radio Kurax und diversen anderen freien Radios. Wir blicken heute nach Pakistan auf die Situation und vor allem auch auf Repression gegen Journalistinnen und Journalisten in Pakistan. Des Weiteren haben wir einen äußerst intersektionalen oder übertweetigen Tweet der Woche mit dabei, der sich mit diversesten Projekten und Gedanken beschäftigt, die aufgrund von mehreren Tweets ausgelöst und rumgepurzelt sind im Kopf der Tweet der Woche Redaktion. Doch zuerst wollen wir euch einen kurzen Überblick geben über die Mediennachrichten relevanten Dinge, die passiert sind in der letzten Zeit, und damit kommen wir quasi zu den Mediennachrichten, Kurznachrichten.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden.
Am Bahnhof Südkreuz in Berlin soll auffälliges Verhalten erkannt werden. Darüber berichtet netzpolitik.org. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gehe das Überwachungsprojekt am Bahnhof Südkreuz nun in die zweite Runde. Beim Projekt werden Gefahrensituationen definiert, welche durch intelligente Videoanalysesysteme automatisch erkannt werden sollen. Dabei arbeitet die Deutsche Bahn mit dem Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, dem Bundeskriminalamt sowie der Bundespolizei zusammen. Die Auswertung des Videomaterials sowie die Gefahrensituationserkennung soll in Echtzeit erfolgen. Außerdem sollen die Gefahrensituationen auch nachträglich per Videoarchiv ausgewertet werden können. In einer Antwort des Bundesinnenministeriums an Alexander Ulrich listet das Ministerium die Gefahrensituationen auf. Zu den Gefahrensituationen zählen unter anderem verlassene Gegenstände, das Betreten der Gleisen sowie liegende Personen. Welche Software für die Videoanalyse genutzt wird, steht noch nicht fest. Am Bahnhof Südkreuz gab es bisher schon ein Projekt zur Gesichtserkennung. Ob es wieder wie beim ersten Projekt einen Bereich ohne Videoaufzeichnung geben werde, sei noch nicht bekannt. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz führt zu Overblocking. Das schreibt Reporter ohne Grenzen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches dieses Jahr in Kraft getreten ist, verpflichtet soziale Netzwerke dazu, illegale Inhalte auf ihren Plattformen schnell zu löschen, da ihnen sonst hohe Strafen drohen. Dabei werden allerdings auch legale Inhalte gelöscht, um im Zweifelsfall die Strafzahlungen zu vermeiden. Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, kritisiert dabei, dass private Unternehmen hier über die Informations- und Pressefreiheit auf ihren Plattformen richten. Und er betont, dass soziale Medien Teil der modernen Öffentlichkeit seien. Er kritisiere deshalb, dass die Löschung durchgeführt werde, ohne dabei eine öffentliche Kontrolle der Löschung sicherzustellen. Google und Facebook veröffentlichten Zahlen zur Löschung von Inhalten auf ihren Plattformen. Demnach habe Google 2018 über 200.000 Meldungen auf YouTube erhalten, welche angeblich gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verstoßen würde. Von den über 200.000 gemeldeten Inhalten wurde etwa ein Drittel gelöscht. Bei Facebook waren es deutlich weniger. Rund 900 Meldungen gingen bei Facebook ein. Allerdings zählen da keine Meldungen und Löschungen aufgrund Facebooks eigener Richtlinien mit rein. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verlangt eine Löschung rechtswidriger Inhalte innerhalb von 24 Stunden. Sollte dies systematisch nicht erfolgen, müssen die Plattformen Geldstrafen zahlen. Der Ausschusschef im EU-Parlament lehnt das Leistungsschutzrecht ab. Das schreibt golem.de. Pavel Svoboda, Vorsitzender des Rechtsausschusses des EU-Parlaments, lehne dabei konkret einen Kompromissvorschlag des CDU-Politikers Axel Voss ab. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Pavel Svoboda, gehöre dabei genau wie der Initiator des Gesetzesvorschlages Axel Voss der konservativen Partei an. Das Leistungsschutzrecht sollte dabei unter anderem Plattformbetreiber dazu verpflichten, urheberrechtswidrige Inhalte durch Uploadfilter zu sperren. Außerdem strittig am Gesetzesentwurf war, dass Ausschnitte von journalistischen Texten nicht auf anderen Plattformen gezeigt werden dürfen. Dies ist zum Beispiel bei Googles Vorschautexten der Fall. Anfang Juli scheiterte der Gesetzesvorschlag, als das EU-Parlament sich mit knapper Mehrheit gegen den Entwurf entschied. Der Ausschusschef, Pavel Svoboda, kritisiere vor allem das Leistungsschutzrecht für Presseverleger und Agenturen. Er führe an, dass bereits jetzt Zeitungsartikel urheberrechtlich geschützt seien. Ein Leistungsschutzgesetz würde vor allem die Situation kleinerer Verleger verschlechtern. Auch den Einsatz von Uploadfiltern sehe Pavel Svoboda kritisch. Aber grundsätzlich sehe der Ausschusschef eine Urheberrechtsreform als zwingend notwendig an. Die derzeit geltenden Gesetze seien veraltet. Die Diskussionen rund um die Urheberrechtsreform wird noch bis September weitergehen. Denn im September bei der Plenarsitzung werde erneut über das Leistungsschutzrecht abgestimmt.
So viel vom Kurzmelder. Viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Wir möchten nun in den Mediennachrichten auf ein Land blicken, welches erst durch seine vor kurzem stattgefundenen Wahlen medial wieder verstärkt für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Pakistan. Pakistan war noch nie ein Land mit allzu großer Pressefreiheit, steht auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen auf Platz 139 von insgesamt 180 aufgeführten Ländern.
Die Situation für Journalistinnen und Journalisten in Pakistan ist derzeit sehr schlecht und zum Teil auch wirklich gefährlich, bis lebensgefährlich. Wir haben vor anderthalb Jahren eine Liste veröffentlicht mit den sogenannten Feinden der Pressefreiheit, die wirklich in besonders drastischer Weise für Einschränkungen der Pressefreiheit weltweit stehen durch verschiedenste Methoden und haben in Pakistan gleich zwei dieser sogenannten Feinde der Pressefreiheit identifiziert. Und zwar ist das zum einen der wirklich sehr mächtige militärische Geheimdienst Inter-Services Intelligence, also ISI kurz, aber auch die islamistischen Taliban, die ja gegen kritische Berichterstattung vorgehen und die auch dazu führen, dass das Pakistan auf einen so schlechten Platz auf der Rangliste der Pressefreiheit einnimmt. Es kommt auch immer wieder dazu, dass Journalistinnen und Journalisten getötet werden aufgrund ihrer Arbeit, aufgrund ihrer journalistischen Arbeit. Man muss dazu sagen, dass es in den vergangenen 5 Jahren abgenommen hat, die Zahl derer, die ermordet wurden. Allerdings kommt es immer wieder noch leider zu tödlichen Attacken. Also wir hatten gerade Ende März einen Fall, da wurde ein Journalist erschossen in der Region, in der Provinz Punjab. Es ist wirklich eine sehr gefährliche Provinz. Er hatte versucht, einen Lokalpolitiker Fragen zu stellen, ihn zu interviewen. Und dieser Politiker hat dann den Journalisten erschossen. Und ein Problem ist eben auch, dass viele dieser Verbrechen gegen Journalistinnen und Journalisten nicht aufgeklärt werden. Und das ist ein Klima der Straflosigkeit herrscht. Und auch das macht es eben so gefährlich für unabhängige Medien und Journalisten.
Erklärt hier Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen. Glaubt man den Aussagen vieler erfahrener Journalistinnen und Journalisten, hat sich die Lage in den zurückliegenden 2 Monaten nun noch zunehmend verschlechtert. Im Zuge der Wahlen kam es nicht nur zu Übergriffen auf einzelne Journalistinnen und Journalisten, sondern es fanden auch weitere drastische Einschränkungen der Medienfreiheit statt.
Die englischsprachige Tageszeitung Dawn zum Beispiel ist ja wirklich eine sehr bekannte Zeitung, auch international bekannt. Die war für einige Wochen immer mal wieder nicht erhältlich in weiten Teilen des Landes. Und auffällig war eben, dass diese Zeitung, bevor das angefangen hat, diese Unterbrechung, dass sie nicht mehr verfügbar war, dass sie ein Interview veröffentlicht hat mit dem ehemaligen Premierminister Nawaz Sharif. Und in diesem Interview hat der Sharif eben die Macht des Militärs kritisiert. Man muss dazu sagen, das Militär ist eben noch sehr mächtig in Pakistan. Ein weiteres Beispiel für eine Zensur ist auch der Vorfall mit JioNews, ein Netzwerk von Sendern, von Fernsehsendern, die zwischenzeitlich nicht mehr übertragen wurden von Kabelnetzbetreibern in Pakistan. Auch diese Sender hatten eben dem ehemaligen Premierminister Sharif Sendezeit gewidmet. Das sind Beispiele für Zensur, die wir vorab gesehen haben. Aber wir haben auch gesehen, dass kritische Journalistinnen und Journalisten täglich angegriffen wurden, dass sie bedroht wurden, dass sie entführt wurden. Da hatten wir einige wirklich drastische Beispiele. Die Journalistin Gul Bukhari zum Beispiel, die wurde entführt von Unbekannten in Pakistan. Sie wurde dann einige Zeit festgehalten und wurde dann am nächsten Tag wieder freigelassen. Und auch sie ist eben bekannt oder es war bekannt, dass sie auf sozialen Medien das Militär zuvor kritisiert hat. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass einen Tag vor dieser Entführung, dass der Sprecher des Militärs auf einer Pressekonferenz Journalisten beschuldigt hat, dass sie online staats- und militärfeindliche Propaganda verbreiten würden und hat dort dann auch Fotos gezeigt von Journalisten. Und Unterstützer der Journalistin Gul Bukhari sehen jetzt einen Zusammenhang eben zwischen dieser Äußerung des Militärsprechers und auch ihrer Entführung.
Das Militär, sind viele überzeugt, wolle nach 10 Jahren ohne Militärdiktatur schlicht wieder mehr Macht. Da ihr Schützling Khan neuer Premierminister wird, rechnen sie damit, dass auch künftig Kritik an ihm unterdrückt wird. Bereits vor einem Monat hat Reporter ohne Grenzen zusammen mit der pakistanischen Partnerorganisation Freedom Network in einem Brief an den Übergangsregierungschef betont, dass Zensur und Einschüchterung der Medien und Demokratie unvereinbar sind. Die Organisationen erinnerten ihn daran, dass er öffentlich erklärt habe, freie und faire Wahlen zu gewährleisten, für die eine freie und unabhängige Presse unabdingbar sind.
Das ist unfassbar wichtig für ein Land, gerade vor solchen bedeutenden politischen Ereignissen, dass Journalistinnen und Journalisten frei berichten können, dass sie die Bevölkerung frei und ohne Einschränkung, ohne Angst wirklich vor Gewalt informieren können, sodass sich die Bevölkerung auch eine informierte Entscheidung treffen kann.
Frei und informiert fanden die Wahlen in Pakistan auf jeden Fall nicht statt. Schon gleich bei Wahlbeginn gab es einen Anschlag auf ein Wahllokal mit mehreren Toten und auch die Armee hat ganz offen bei den Wahlen agiert. Mehr als 370.000 Soldaten waren im Einsatz, 10-mal mehr als bei der letzten Wahl. Die Sicherheitskräfte der Armee standen nicht nur vor den Wahlkabinen, sie waren auch drinnen. Das offizielle Wahlergebnis in Pakistan steht nun fest, die Partei von Imran Khan hat die meisten Stimmen bekommen. Die absolute Mehrheit hat er jedoch nicht, er wird eine Koalition eingehen müssen. Und eine wackelige zivile Regierung spielt wiederum der Armee in die Hände. Es sieht also alles danach aus, als ob auch Imran Khan nicht der erste Premierminister von Pakistan werden könnte, der das Land ohne die Einmischung der Armee regieren kann. Deswegen bleiben die Forderungen nach Pressefreiheit in Pakistan umso wichtiger.
Zunächst einmal ist es für uns ganz wichtig, dass wir eine Öffentlichkeit schaffen oder dass wir diese Fälle an die Öffentlichkeit bringen. Gerade auch in Deutschland, dass auf das aufmerksam gemacht wird über Verletzungen der Pressefreiheit, dass wirklich auch konkret Namen genannt werden von Journalistinnen und Journalisten, die betroffen sind. Zum anderen fordern wir natürlich auch von den Behörden vor Ort in Pakistan, dass sie Journalisten schützen. Denn das ist auch die Aufgabe des Staates, dass sie die Journalistinnen und Journalisten schützen, damit sie frei ihre Arbeit ausführen können. Das ist ja im Sinne auch der Bevölkerung, damit sie sich frei informieren kann.
Ja, und nach diesem Blick nach Pakistan geht es weiter mit dem
Tweet der Woche. Und damit herzlich willkommen zum Tweet der Woche. An dieser Stelle also wieder Auserwähltes und Ausgesuchtes aus der Welt des Kurznachrichtendienstes Twitter. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Meinungen zum sogenannten Hashtag-Aktivismus, also dem Versuch eben mittels von Twitter-Hashtags ganze Themenfelder loszutreten. Nichtsdestotrotz hat ein Hashtag ganz besonders von sich reden gemacht. Vor ziemlich genau einem Jahr war das der Hashtag MeToo. Unter dem Hashtag MeToo haben Personen berichtet über Erlebnisse von sexualisierter Gewalt und Sexismus und dieser Hashtag hat es tatsächlich geschafft, eine Debatte loszutreten, auch hier, und er ist auch nach einem Jahr immer noch aktuell. Und plötzlich gibt es einen neuen Hashtag, ein Hashtag, der letzte Woche auf Twitter viral ging, der genauso klingt wie der alte Hashtag, nämlich auch MeToo ausgesprochen wird, sich aber anders schreibt, nämlich nicht M-E-T-O-O, sondern M-E-T-W-O, also das englische Zahlenwort 2 ist drinne, heißt aber im Endeffekt auch ich auch. Und über diesen Hashtag schreibt MeToo Sanyal in der Taz: Es gibt Dinge, die so überfällig sind. Als würde man sich die ganze Zeit mit einem Hammer auf den Kopf hauen. Und dann ruft Ali Chan Hashtag MeToo ins Leben und plötzlich hören die Kopfschmerzen auf. Es ist wie Ertrinken, nur umgekehrt. Endlich gibt es für all die ungeordneten Gefühle und Gedanken ein Ventil. Und dieses Ventil heißt MeToo. Und unter diesem eben neuen Hashtag MeToo, da berichten negativ von Rassismus betroffene Menschen von ihren rassistischen Erfahrungen in und mit Deutschland. Und es ist so eine Sache mit Rassismusdebatten in Deutschland, denn sobald hier Rassismus an- oder ausgesprochen wird, da kommen ganz schnell erstmal Abwehrreflexe. Was, Rassismus, sowas haben wir hier doch gar nicht. Ich bin auf jeden Fall mal nicht rassistisch. Das war zuletzt auch in der Debatte um den ehemaligen Fußballnationalspieler Mesut Özil sehr gut zu begutachten. Deshalb scheint es mir notwendig, an dieser Stelle nochmal ein paar Worte zum Rassismusbegriff allgemein loszuwerden, bevor ich einzelne Beispiele, einzelne Tweets aus dem Hashtag MeToo hier zum Besten gebe. Keine Angst, es wird jetzt nicht furchtbar trocken. Ich will versuchen, das einigermaßen nachvollziehbar zu tun. Race does not exist, but it does kill people. Das ist ein Zitat, das Colette Gilliomand zugeschrieben wird. und das die Sache eigentlich schon ganz gut auf den Punkt bringt. Denn wie es Fatima El-Tayeb weiter ausführt, obwohl Rassen keine biologische Realität sind, hat das Rassenkonzept soziale, ökonomische, politische, psychologische Fakten geschaffen, hat nachhaltig und bis in die Gegenwart hinein unsere Wahrnehmung der Welt strukturiert. In anderen Worten, Rasse an sich ist eine Konstruktion. Es gibt ein Rassismusverständnis, das hierzulande existiert, wie an vielen anderen Orten auch. Das bedeutet, dass also anhand von äußeren Merkmalen rassifizierte Gruppen gebildet werden, anhand von Zuschreibungen. Diese rassifizierten Gruppen, die werden dann hierarchisiert und manche werden mehr markiert und andere weniger. Das heißt, es gibt also eine ganz klare Hierarchisierung, die bei Weiß sozusagen on top anfängt und dann sich abstuft in verschiedene Richtungen. Das hat auch ein bisschen mit der Region zu tun, über die wir sprechen. Und diesen rassifizierten Gruppen, denen also etwas zugeschrieben wird, bestimmte Eigenschaften etc., die werden dann mit mehr oder weniger gesellschaftlicher Macht bzw. gesellschaftlichen Privilegien ausgestattet. Und so sehr Rasse eben auch konstruiert ist, ist es der Rassismus, der Menschen extrem in ihrem Leben einschränkt und im Extremfall eben sogar auch tötet. Das passiert auf mehreren Ebenen, diese Einschränkung. Und diejenige, die besonders häufig in den Tweets unter Hashtag MeToo angesprochen wird, ist die individuelle Ebene. Unter der individuellen Ebene von Rassismus findet sich beispielsweise die zunächst harmlos anmutende Frage, wo kommst du her? Die natürlich insbesondere Leuten gestellt wird, die zufälligerweise nicht weiß sind. Und die immer in Frage stellt, gehört die Person wirklich hierher oder auf der Suche ist nach irgendeinem exotisierbaren Hintergrund? Ein anderes und doch recht ähnliches Beispiel liefert uns @schwarzfemlinks in ihrem Tweet. Weißer Typ. Ist Deutsch deine Muttersprache? Ich? Ja. Typ. Und deine Eltern? Ich. Sind Deutsch. Typ. Aber du hast noch eine andere Muttersprache. Ich? Nein. Typ. Aber was ist deine Natursprache? Natursprache? Und wo wir bei Sprachen sind, passt auch der Tweet von Jasmin Yüksel sehr gut. @jasyüksel. Deutsche Großstadt, Krankenhaus, Krebsstation. Mein Vater, Gastarbeiter, eingebürgert, Steuerzahler seit mehr als 50 Jahren, kämpft um sein Leben. Vom Nachbarbett zischt es, hier wird Deutsch gesprochen. Auch vermutlich ein Fall von individuellem Rassismus ist es beispielsweise, wenn ein Personaler seine eigenen Vorurteile in Personalentscheidungen reinspielen lässt. So beschrieben in ganz vielen Tweets, als Beispiel nehme ich mal den hier von @jürgielinde. Realschulabschluss als Schulbester abgeschlossen. Keinen Ausbildungsplatz bekommen. Rufe bei einer Firma an und erkundige mich nach freien Stellen. Personaler sagt, dass was frei ist und die zu wenig Bewerbungen bekommen haben und fragt mich nach meinen Noten. Aber durchgehend die Note 1 und 2. Soll die Bewerbung schnellstmöglich abgeben. Mein Name klingt am Telefon ziemlich deutsch. Gebe die Bewerbung am gleichen Tag persönlich am Empfang der Firma ab. Einen Tag später die Absage in der Post. Neben der individuellen Ebene hat Rassismus auch eine institutionelle Ebene. Wenn also beispielsweise Behörden oder Gerichte oder auch die Polizei, Stichwort Racial Profiling, Rassismus walten lassen. Ein weiteres Beispiel, das einen aus diesen Hashtag MeToo-Tweets regelrecht anschreit, ist die Institution der Schule und natürlich auch der anderen Bildungs- und Ausbildungsstätten. Stellvertretend sei hier mal ein Tweet genommen von @mokoffiziell. Vierte Klasse. Es geht um weiterführende Schulen. Ich bin Klassenbeste. Lehrerin empfiehlt Hauptschule, damit ich, Zitat, unter Gleichgesinnten bin. Eltern können kaum Deutsch und vertrauen der Lehrerin. Bekannte greift zum Glück ein. Neben diesem Tweet gibt es noch unzählige weitere Tweets, die die Ungleichbehandlung in Schulen, gerade auch wenn es um Schulversetzungen und weiterführende Schulen geht, gibt. Und weil Schule hier so ein großes Thema ist, empfiehlt die Twitter-Userin Aisha mit den schwarzen Haaren unter dem Handle @problematash zu finden. Rassismuskritik, Antisemitismuskritik und Sexismuskritik müssen endlich deutschlandweit fundamentaler Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften und PädagogInnen werden. Schulzeit ist für Kinder und Jugendliche prägend und es kann nicht sein, dass LehrerInnen Ismen reproduzieren. Alle aktiven LehrerInnen/PädagogInnen müssen Fortbildungen und Weiterbildungen in den Bereichen machen, um auf den aktuellen Stand der Forschung zu sein und um ihre internalisierten Ismen zu reflektieren. Es gibt genug Einrichtungen, die politische Bildungsarbeit anbieten. Eine Forderung, der ich mich an dieser Stelle auf jeden Fall nur anschließen kann. Dann gibt es natürlich noch eine ideologische Ebene von Rassismus. Dahinter verbergen sich also solche Ideen wie die Idee, dass schwarze Personen grundsätzlich alle gut tanzen könnten oder gerne tanzen würden. Zu diesen ideologischen Überzeugungen in Hinsicht auf Rassismus gehört auch die Idee, dass dunkle Hautfarbe etwas Schmutziges wäre. Und das ist ein Gedanke, der ist so uralt wie alle kolonialen Gedanken, dass man irgendwie Seife in die sogenannte Dritte Welt exportieren müsste. Genauso aber passiert das auch heutzutage in Magdeburg. Das beschreibt zum Beispiel Robert Fietzke, der ist Jugendkoordinator von der Linken in Sachsen-Anhalt und Vorsitzender im Flüchtlingsrat. Außerdem Lehrbeauftragter an der Hochschule Magdeburg und Sprecher von Blog Magdeburg. Und der hat auf Twitter geschrieben: Ein Arztbesuch einer Flüchtlingsfamilie aus Libyen und dem Niger, der ich vor ein paar Jahren geholfen habe. Das Wartezimmer ist überfüllt. An einer Wand lehnen weiße Jugendliche. Die Sprechstundenhilfe öffnet die Tür und ruft den nächsten Patienten rein. Dann lehnt wenig später die schwarze Mama der Familie an derselben Wand. Wieder öffnet die Sprechstundenhilfe die Tür. Doch diesmal fordert sie Elisabeth dazu auf, sich von der weißen Wand zu entfernen, da diese sich ja sonst dunkel verfärben würde. So passiert in Magdeburg. Ein zentraler Kernpunkt der Ideologie ist natürlich auch, dass selbstverständlich alle Menschen, die in eine ungefähr gleiche rassifizierte Gruppe gesteckt werden, zugeordnet werden, selbstverständlich mit weißen Augen betrachtet immer gleich aussehen. Sowas beschreibt beispielsweise René Aguigar, @Aguigar, in seinem Tweet. Du siehst genauso aus wie Carl Lewis, 1984. Du siehst genauso aus wie Prince, 1988. Du siehst genauso aus wie Obama, 2008. Du siehst genauso aus wie James Baldwin, 2017. Das letzte und vierte I bei den vier Ebenen, also individuell, institutionell und ideologisch, ist eben internalisiert. Das kann man dann wiederum aufteilen in internalisierte, also verinnerlichte Dominanz von Personen mit Power oder internalisierte, also verinnerlichte Unterdrückung von rassifizierten Personen. Diese Internalisierung, die führen dazu, dass dann individuelle Rassismuserfahrungen beispielsweise abgesprochen werden oder auch, dass Leute, die selber negativ von Rassismus betroffen werden, dieses Thema leugnen. Einen solchen Fall beschreibt Overwhelmed Human @XOURYX in einer kleinen Tweet-Reihe. Mir wurden meine Rassismuserfahrungen lange kollektiv abgesprochen. Von LehrerInnen, Eltern, FreundInnen. Ja, auch von meiner schwarzen Mom, was ich mir im Nachhinein als Selbstschutz erkläre. Aber das Erkennen, das Labeln von Erlebtem als Rassismus ist voll wichtig. Es hilft, die Zuschreibungen zurückzuweisen. Ich bin nicht wirklich schmutzig. Und zu wissen, dass ich nicht überreagiert habe, wenn ich versuchte, mich zu wehren, zum Beispiel als ein Spitzname in der Schule von mir Whoopi war, nach Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg war damals meine Lieblingsschauspielerin und ich schämte mich, dass ich ihren Namen ablehnte. Gleichzeitig fühlte ich mich auch objektifiziert und entindividualisiert. So toll ich sie fand, wir hatten nun wirklich nichts gemeinsam, außer unser Schwarzsein. Und das ist sehr unterschiedlich. Neben seiner Konstruiertheit und der möglichen Einteilung in verschiedene Ebenen finden wir bei Rassismus einige ganz zentrale Merkmale. Das eine ist, dass Rassismus eben historisch gewachsen ist, also beispielsweise aus bestimmten kolonialen Gedanken hervorgegangen ist, aber auch aus bestimmten eugenischen Gedanken oder auch aus dem Orientalismus hervorgegangen ist und dass gleichzeitig viele dieser Gedanken aus der Historie bis heute Kontinuitäten finden. Rassismus ist darüber hinaus eine Struktur, er funktioniert strukturell. Und Rassismus ist nicht zwingend intentional. Das heißt, ich kann natürlich als glühender Rassist ganz bewusst rassistisch vorgehen, aber viel Rassismus passiert nicht intentional. Das macht ihn aber nicht weniger schlimm oder nicht weniger verletzend oder gefährlich. Außerdem ist Rassismus flexibel und kontextabhängig. Und vielleicht das wichtigste Merkmal von Rassismus, wie bei anderen Ismen auch, Rassismus ist nicht umkehrbar. Es gibt also keinen Rassismus gegen Weiße. Soll heißen, es gibt natürlich individuelle, einzelne Benachteiligungen von weißen Personen, aufgrund von was auch immer. Aber die Struktur des Rassismus hat eine ganz klare Hierarchisierung bestimmter rassifizierter Gruppen. Und das ist, so wie es jetzt ist, nicht umkehrbar. Das heißt, als weiße Person bin ich immer von Rassismus bevorteilt, niemals benachteilt. Zumindest von Rassismus als Struktur. Kommen wir zurück zum Hashtag MeToo. Da ist sehr auffällig, dass ich zu jedem Beitrag, in dem da eine Öffnung passiert und Menschen über Rassismus und rassistische Erfahrungen berichten, da finden sich darunter locker 10, 20, manchmal 30 relativierende Beiträge oder Beiträge, die meinen, naja, das gibt's ja auch gegen Weiße, gegen echte Deutsche eben. Die Bio-Deutsche, Sie wissen schon, die Deutschen, die Sie im Supermarktregal bei den Bio-Lebensmitteln finden. Mito Sanyal schreibt in der Taz, ich bin gerade in Wales und die WaliserInnen haben die Währungsunion nicht mitgemacht. Es gibt britische Pfund mit der Königin darauf, nur dass sie im September den 10-Pfund-Schein aus Baumwolle gegen einen aus Plastik eingetauscht haben und ich natürlich noch eine Rolle alter Zehner besitze. Kein Problem, sagt mein Liebster. Ich habe meine in der Bank umgetauscht. Also nehme ich ihn mit in die Bank. Warum? Fragt er. Auftritt? Die Frau hinter dem Schalter, die mir erklärt, dass sie meine Scheine nicht umtauschen kann. Ich könne sie nur auf mein Konto einzahlen, das ich natürlich nicht habe. Darum, sage ich. Ämter sind zu mir deutlich weniger zuvorkommend als zu ihm mit seiner milchweißen Haut und seinem Haar wie gesponnenem Honig. Und er beweist, dass er der Mann meines Lebens ist, indem er nicht fragt, bist du sicher, dass das Rassismus war? Denn natürlich bin ich mir nicht sicher. Vielleicht ist sie lesbisch und am selben Morgen von ihrer Partnerin, die mir bis aufs Haar gleicht, verlassen worden. Das Problem mit Rassismus ist, dass Menschen nicht zu dir kommen und sagen, guten Tag, ich tendiere sie aufgrund ihrer Hautfarbe zu diskriminieren. Was Mito Sanyal da beschreibt, ist, dass natürlich eine Relativierung immer erstmal relativ leicht möglich ist, zumal es ja immer nur individuelle Beschreibungen von irgendwelchen Situationen sind und wie sie sagt, ganz sicher kannst du dir nie sein. Aber die Tatsache, dass du überhaupt auf der Hut sein und überlegen musst, die ist doch schon alarmierend genug. Und in diesem Sinne gibt es einen zweiten Kommentar in der Taz zu lesen und der ist von der Autorin Lynn Hirse. Sie schreibt, die Tweets unter MeToo zu lesen macht betroffen. Wütend, macht vielleicht auch Angst. Aber das Lesen spaltet nicht, wie Kritikerinnen gern behaupten, um den Diskurs zu drehen. Es kittet, wenn wir es endlich richtig machen. Und mit diesem richtig machen, da meint sie vor allem eins, nämlich zuhören. Zuhören ohne geheuchelte Solidaritätsbekundungen, zuhören ohne den Diskurs umdrehen zu wollen und vor allem zuhören ohne eben diesen Abwehrreflex, sondern zuhören und akzeptieren, dass hier draußen jeden Tag überall rassistische Dinge passieren. Und dann bedeutet es auch, sich darüber zu informieren und sich damit auseinanderzusetzen, sich auch mit seinem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen. Und als kleinen Start dazu mag ich Ihnen zum Ende dieses Tweets der Woche zwei Lektüren ans Herz legen. Die eine Lektüre ist natürlich der Hashtag MeToo, also M-E-T-W-O, geschrieben auf Twitter selbst. Darunter können Sie einiges Erhellendes nachlesen. Natürlich müssen Sie zwischen den Zeilen lesen, weil jeder zweite Tweet, wie gesagt, von irgendwelchen AfD-Rassisten kommt, die versuchen, diesen Hashtag zu kapern. Nichtsdestotrotz gibt es da vieles Lesenswertes. Und wenn Sie nicht so gerne auf Twitter lesen, dann sei Ihnen ein sehr, sehr gutes Buch empfohlen, nämlich von Noah Sow, das Buch Deutschland Schwarz-Weiß. Ein Buch, in dem Noah Sow den alltäglichen Rassismus in Deutschland beschreibt. Ein Taschenbuch, erschienen im Goldmann Verlag, kostet schmale 8,95 Euro und beschreibt beispielsweise, warum es schlimmer ist, die weiße Maasai zu Ende zu lesen, als nicht zur Lichterkette zu gehen. Oder wie es aus der Buchbeschreibung online heißt, Rassismus zu bekämpfen heißt, ihn zunächst zu verstehen. Dieser Prozess wird für Angehörige der Mehrheitsgesellschaft nicht immer schmerzfrei vonstatten gehen können. Aber wie nicht zuletzt Noah Sows Buch deutlich macht, lohnen wird es sich allemal. Und zwar für alle.
Ja, und damit sind wir auch am Ende der Mediennachrichten angelangt. Ihr könnt das Ganze nachhören unter radiokurax.de oder unter freie-radios.net.